Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge unseres Podcasts. Wir sind mittlerweile schon bei Nummer 33 angelangt und ich möchte mich ganz herzlich bei all denen bedanken, die schon so lange zuhören und alle willkommen heißen, die jetzt neu dazugekommen sind. In dieser Folge liegt unser Augenmerk auf den World Games. Dem einen oder anderen wird es vielleicht noch gar nichts sagen, aber dafür sind wir ja heute hier. Diese finden vom 7.7. bis 17.7. in Birmingham statt, allerdings nicht in Großbritannien, sondern in Alabama in den Vereinigten Staaten von Amerika. Dort stehen vor allem Sportarten im Fokus, die nicht olympisch organisiert sind. Und da haben wir uns für einen World Games Profi eingeladen, der nicht nur World Games Profi ist, sondern auch Mitglied des Präsidiums der Sportregion Stuttgart. Gunter Hafarion ist stellvertretender Vorsitzender der Sportregion und, wie ihn einst die Esslinger Zeitung bezeichnete, ein sportlicher Hans Dampf in allen Gassen. Dazu gleich mehr. Jetzt erstmal herzlich willkommen, Herr Hafarion. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Begrüßung.
Ja, sehr gern. Ich habe mir jetzt mal ein bisschen was aufgeschrieben oder ausgedruckt, was Sie schon alles gemacht haben zum sportlichen Hans Dampf in allen Gassen. Ich muss echt aufpassen, dass ich da nicht ein bisschen durcheinander komme. Sie sind, wir haben es gerade festgestellt, seit 1961 ehrenamtlich tätig in Sportvereinen, waren auch mal nebenamtlicher tatsächlich Geschäftsführer der Sportregion Stuttgart.
Ja.
Sie sind aber vor allem Gründungsmitglieder und Vorsitzender des Württembergischen Rasenkraft-, Sport- und Tauziehverbandes. Sie waren sehr, sehr lange Präsident des Deutschen Rasenkraft-Sportverbandes. Sie sind außerdem Vorsitzender des Sprechergremiums der nicht-olympischen Verbände
gewesen.
Also ich kann's tatsächlich alles gar nicht aufzählen. Und wir kommen da so Stück für Stück im Podcast dann dazu. Aber jetzt erstmal sprechen wir über die World Games.
Ja, können wir machen. Und weil in diesem Jahr in Birmingham wollte man das 40-jährige Jubiläum feiern der World Games. Aber durch die Corona-Krise wurden die World Games auch um ein Jahr verschoben, so wie die Olympischen Spiele. Und von daher sind es jetzt 41 Jahre, die wir zurückblicken müssen zur Gründung. Und die fanden auch in den USA statt, die ersten Spiele, und zwar in Santa Clara. Und von daher kann man auch sagen, die World Games gehen an ihre Geburtsstätte zurück, wenn man die USA jetzt nimmt als Ausrichter. Und kann man jetzt vorweg schon sagen, zweimal waren in diesen 40 Jahren auch die World Games in Deutschland, und zwar 1989 in Karlsruhe und 2005 in Duisburg.
Das sind aber jetzt tatsächlich erst die 11. World Games, gell?
Jawohl.
In 40 Jahren?
In 40 Jahren, so wie die Olympischen Spiele alle 4 Jahre stattfinden, finden die World Games auch alle 4 Jahre statt, und zwar immer ein Jahr nach den Olympischen Spielen.
Deshalb hätten sie letztes Jahr stattfinden sollen und wurden dann auf dieses Jahr verlegt.
Weil man da auch immer so in dem Zeitraum die Spiele ausrichtet, wie ansonsten die Olympischen Spiele, also so im Juli, Mitte, Ende Juli. Und da wollte man dann nicht mit anderen Wettbewerben kollidieren, nachdem Olympia verschoben war. Da hat man klar gesagt, gut, schieben wir auch die World Games.
Die World Games Association hat aber rein jetzt mit dem Internationalen Olympischen Komitee nichts zu tun, oder hängen die irgendwie zusammen?
Indirekt ja, aber nicht wirklich. Man muss, insbesondere wenn man zurückblickt, wollten immer mehr, oder andersrum gesagt, die Teilnehmerzahl und die Wettbewerbe und die Verbände, die bei den Olympischen Spielen starten, sind irgendwo begrenzt. Derzeit sind es immer so zwischen oder so um die 34 Sportarten, die bei Olympischen Spielen ausgetragen werden. Und da kommt nichts weiteres dazu. Und damals kamen immer neue Wettbewerbe oder Disziplinen zur Welt, kann man eigentlich sagen. So beispielsweise Badminton, Baseball, Trampolinturnen, rhythmische Sportgymnastik, Rugby, und zwar der Siebener Rugby, Sportklettern, Taekwondo, Triathlon, Volleyball und Gewichtheben Frauen. Und die hatten keine Chance, zur damaligen Zeit ins olympische Programm aufgenommen zu werden, auch weil sie noch nicht ganz so bekannt waren damals, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre. Und da haben sich die Verbände, die nicht bei Olympia waren, die haben sich zusammengeschlossen zu der World Games Association. Und damals war ein Koreaner, der Herr Kim, der später auch dann Vizepräsident im IOC wurde, der hat die Führung übernommen und hat die Verbände zusammengeführt und in Santa Clara dann die ersten World Games ausgerichtet. Damals waren 18 verschiedene Sportarten beteiligt mit 1600 Teilnehmern. Und schon am Anfang waren es 58 Nationen, die daran teilgenommen haben. Von den Sportarten, die am Anfang dabei waren, von den 18, sind heute noch 8 Sportarten im Programm. Und zwar Bowling, Gymnastik, die rhythmische Sportgymnastik, und zwar die Einzelwettbewerbe, nicht die
Team,
der Viererwettbewerb, nee, ja. Der Viererwettbewerb, da wo die vier zusammengezählt werden, ja. Karate, Powerlifting ist Kraft-Dreikampf, dein Rollsport, vor allem Rollkunstlauf damals. Tauziehen, Tauchen, sprich Unterwassersport und Wasserski. Diese 8 Verbände sind von Anfang an bei allen World Games dabei gewesen. Und wie gesagt, einige sind von den ersten sind heute olympisch und manche sind auch gestrichen worden. Beispielsweise war Bodybuilding war auch mal dabei.
Echt?
Die waren von 1981 bis 2009 im Programm und dann sind sie rausgeflogen wegen Doping.
Oh ja.
Weil die natürlich zu sehr Mittel genommen haben, damit sie einen schönen Körper bekommen.
Aber Kraft-Dreikampf ist ja auch so ein bisschen wie Bodybuilding.
Eigentlich nicht, das ist wie Gewichtheben. Kraft-Dreikampf ist ja, sind ja eigentlich die 3 Disziplinen vom Gewichtheben, nur macht man da halt Bankdrücken und nur bis zur Hüfthöhe ziehen. Von daher, die unterliegen genauso wie die Gewichtheber den Dopingbestimmungen. Mhm. Und übrigens auch alle Teilnehmer, jetzt zumindest mal die Deutschen, die bei den World Games starten werden, die müssen auf Dopingmittel getestet sein. Mhm. Da gibt es klare Vorgaben, so wie bei den Teilnehmern für Olympische Spiele, dass die alle von der NADA entsprechend kontrolliert werden
auch
müssen.
Auch alle so regelmäßig wie olympischen Sportarten. Also da wird kein Unterschied gemacht.
Nein. Vielleicht zweimal weniger, wenn die Olympiateilnehmer jammern, dass sie alle 3 Tage getestet werden, aber die nicht-olympischen Sportlerinnen und Sportler werden genauso getestet, weil sonst würde auch der Bund kein Geld dafür geben. Also Bodybuilding ist nicht mehr drin. Casting war auch früher eine Disziplin. Casting jetzt nicht als Schönheitswettbewerb, sondern von den Anglern. Mhm. Das Trockenangeln.
Trockenangeln?
Ja. Da müssen Ziel werfen, wow, mit ihrer Angelrute und, ja, was, ja, und da müssen sie entsprechende Ziele dann erreichen. Das war bis 2005 im Programm und da war sogar Deutschland eigentlich immer ganz erfolgreich.
Davon habe nicht mal ich jemals was gehört. Ja,
das ist doch nett, wenn auch Sie, wenn auch Sie etwas lernen.
Auf jeden Fall.
Dann war 2009 in Karlsruhe war Radball und Kunstradfahren dabei. Mhm. Und Netball ist seit 1997 nicht mehr im Programm. Das ist auch so eine Art Korbballspiel, das bei uns nicht verbreitet ist. Und dann gab es auch noch Sambo, das war nur zweimal im Programm. Mhm. Also es ist ein sehr, sehr umfangreiches Wettkampfprogramm. Und in diesem Jahr, rechnet man mit ungefähr 3600 Teilnehmern bei den World Games und insgesamt werden 223 Wettbewerbe ausgetragen, in denen es Medaillen gibt. Und es werden knapp über 100 Nationen teilnehmen. Dieses Jahr ist in der Vorbereitung etwas sehr schleppend, weil die Russen, genauso wie die Weißrussen, dürfen ja nicht mehr bei internationalen Wettbewerben antreten. Und jetzt musste das alles umgestellt werden mit der Qualifikation, wer zugelassen wird. Und von daher gibt es immer noch gerade einige Nachnominierungen und der Deutsche Olympische Sportbund hat noch nicht genau den Überblick, wie viel jetzt endgültig nach Birmingham fliegen werden. So wie es gerade aussieht, sind es rund 240 Aktive, mhm, und dann kommen noch Trainer und Masseure und
Betreuer
und, ja, ein, ja, kleines Medienteam, mhm, kommen dann noch dazu, dass also eine ganz ordentliche Mannschaft ist. Ich nehme an, Deutschland wird so wie in den letzten World Games auch zu den Nationen gehören, die die meisten Sportlerinnen und Sportler entsenden. Und kann sich dann vielleicht auch in den Medaillen dann wieder niederschlagen, nachdem insbesondere im letzten Jahr die Russen, nicht im letzten Jahr, Entschuldigung, 2017 die Russen 63 Medaillen insgesamt gewonnen hatten, Spitzenreiter waren. Deutschland hatte damals 41 und lag an zweiter Stelle aufgrund, mhm, der Goldmedaillen. Und diese russischen Medaillen werden jetzt dann natürlich auf die anderen Nationen dann verteilt.
Russland darf jetzt aufgrund vom Ukraine-Krieg nicht teilnehmen oder wegen den Doping-Gerüchten?
Wegen der Doping-Geschichte und allgemein auch noch mit der Ukraine. So, mhm, wie in allen anderen Sportverbänden ja auch die Russen eigentlich ausgeschlossen sind. Mhm. Und Olympische Spiele ja jetzt. Und so macht es auch die World Games Association. Und von daher darf Russland und Weißrussland nicht in Birmingham an den Start gehen.
Was ja aber nichts Schlimmes ist für den sauberen Sport.
Nein, das ist gut. Nur jetzt, wenn man so eine Veranstaltung organisiert, ist halt etwas kompliziert, weil die Besonderheit der World Games ist auch, dass die Mannschaften, die jetzt Deutschland oder England oder Italien vertreten, nicht von den nationalen olympischen Komitees nominiert wird, sondern dass die nationalen Sportverbände ihre qualifizierten Leute dem internationalen Verband melden und das nationale Olympische Komitee in Deutschland weiß eigentlich erst ganz, ganz am Schluss, wer alles entsandt wurde aus Deutschland.
Ja, das habe ich mich gerade auch schon gefragt, weil eigentlich schließt sich das ja so ein bisschen aus, der Deutsche Olympische Sportbund. Und es geht um die World Games, um Sportarten, die nicht olympisch sind. Das beißt sich ja so ein bisschen.
Eigentlich ja, zumindest auf den ersten Blick. Mhm. Aber in Deutschland haben wir ja keine zweite Organisation jetzt für den nicht-olympischen Sport. Ja. Früher war es noch etwas anderes, wo wir ein NOK hatten, Nationales Olympisches Komitee, und den Deutschen Sportbund damals. Das war vor der Fusion. Mhm. Damals war es eigentlich der Deutsche Sportbund, der dann zuständig gewesen wäre, aber den hat es wenig interessiert, und so wie insbesondere am Anfang auch den Deutschen Olympischen Sportbund, den es wenig interessiert hat. Auf der anderen Seite sind die World Games unter dem Patronat des IOCs. Aha. Und da gilt dann in vielen Punkten auch die Olympische Charta. Und da ist auch festgelegt, dass sich die nationalen Olympischen Komitees um ihre World Games Teams kümmern müssen. Aber da habe ich nach der Gründung des DOSB manche harte Briefe schreiben müssen an den Präsidenten des DOSB, da zuerst war es der Bach, dass man bitte berücksichtigt, dass das in die Satzung vom DOSB rein muss, entsprechend der Olympischen Charta, auf die man sich bei der Fusion immer berufen hat und die Nicht-Olympischen immer ein bisschen auf die Seite geschoben hatte. Und ist einigermaßen jetzt alles klar, und seit 2009 finanziert auch der Bund doch weitgehend die Entsendungskosten. Die mussten früher von den Verbänden bezahlt werden, weil die Verbände hatten kein Geld, keine Bundesmittel bekommen, mussten also die Reisekosten selbst bezahlen. Und da haben viele Verbände gesagt, in der Zeit können wir gar niemanden hinschicken, weil wir haben nicht das Geld, um jetzt Flugkosten nach Japan aufzubringen. Vor allem, wenn es dann um Mannschaftssportarten ging.
Ja, und auch Ausstattung und sowas, naja, das braucht man ja alles.
Ausstattung ist ein sehr gutes Stichwort. 2005 oder ich kann nochmal 4 Jahre zurückgehen, 2001 in Akita in Japan. Damals gab es null Ausrüstung für die Teilnehmer. Da wusste der eine nicht vom anderen, dass er eigentlich ein Deutscher ist.
Nein.
Und nachdem alle Versuche gescheitert sind, auch mit Ausrüstern, ob man da was Einheitliches machen kann, habe ich mich damals als Leiter des Stuttgarter Olympiabüros durchgesetzt und habe innerhalb der Stadtverwaltung dann geregelt, dass wir damals 120 oder 150 Poloshirts einheitlich der deutschen Mannschaft zur Verfügung stellen haben, dann noch auf den Ärmel eine kleine Stuttgart-Werbung drauf gemacht, und das war die erste offizielle Einkleidung einer deutschen Mannschaft bei den World Games. 4 Jahre später hat sich dann der damalige NOK-Vorsitzende dann ganz am Schluss noch bewegen lassen, dass er mit Adidas spricht und wenigstens Trainingsanzüge und Turnschuhe organisiert, aber die Trainingsanzüge hatten kein Adler auf der Brust. Dann haben wir noch in Nacht- und Nebelaktion Frauen von der DLRG organisiert, die dann die Adler aufgebügelt hatten, sodass jeder dann auch noch einen Adler auf dem Trikot hatten. Das sind dann halt so die kleinen Geschichten am Rand. Und in Kaohsiung dann 2009, es gab da einen richtigen Durchbruch, aber da möchte ich mich jetzt nicht unbedingt selber loben, weil bei den ganzen World Games, die zuvor stattfanden, gab es kein deutsches Mannschaftsbüro. Das erste hatten wir 2005 in Duisburg, das ich dann selber geleitet habe oder gemacht habe, weil ich gesagt habe, die verschiedenen Nationen, Sportarten haben eventuell Probleme. Also müssen die ja an eine Sammelstelle kommen. Und da haben wir ein Mannschaftsbüro eingerichtet und 2009 dann in Kaohsiung in Taiwan, da habe ich im Vorfeld gesagt, oder schon ein Jahr vorher, wir müssen was machen, das ist ein ganz anderer Lebenskreis, ein Kulturkreis, da gibt es nicht unser deutsches Essen. Und die Sportler, die wollen ja etwas. Also heißt es, oder hieß es für mich damals, wir müssen ein deutsches Haus machen. Das war dann nicht als deutsches Haus bezeichnet hatten, ich weiß gar nicht mehr, aber es war eigentlich ein deutsches Haus, wo wir dann auch das Mannschaftsbüro untergebracht haben, wo wir die Ärzte, damals hatten wir dann auch zwei Ärzte dabei und Physiotherapeuten, und wo wir dann auch Essen und Trinken organisiert haben. Wir haben dank eines Österreichers, der im Organisationskomitee gearbeitet haben wir einen taiwanesischen Koch gefunden, der in Deutschland gekocht hatte.
Ah ja.
Also der hat in der Zeit gekocht, wobei er das meiste eigentlich auf dem Grill dann auch gemacht hat, Fleisch und Fisch. Und dann gab es auch deutsches Bier.
Ganz wichtig.
Ja. Vor allem für die den Wettkampf hinter sich hatten. Ja. Und was auch von mir aus ganz wichtig war, wir haben einen deutschen Bäcker in Taiwan gefunden, der zwar oben in Taipei saß, aber den wir dann bewegen konnten, dass er jeden Tag die 400 Kilometer frisches Brot runtertransportiert hat, sodass wir den Sportlern abends nach dem Abendessen Brot mit nach Hause geben konnten, damit die zum Frühstück ein ordentliches Brot hatten. Weil, und das ist auch eine Besonderheit bei den World Games bisher gewesen, dass die Nationen nicht zusammen gewohnt haben, sondern sportartenmäßig haben die gewohnt. Da waren also die Tauzieher, die Teilnehmer, alle zusammen. Ja. Und die anderen Sportler, immer für jede Sportart gab es ein Hotel. Und da haben die sich auch überhaupt nicht kennengelernt. Jetzt. Und deshalb auch dieses deutsche Haus, damit man eigentlich aussieht, wer gehört noch zur deutschen Mannschaft. Und damals hab ich dann auch durchgesetzt, dass jeder Sportler noch 2 Tage länger bleiben darf, um gegebenenfalls andere Wettkämpfe anzusehen. Weil im Reglement steht drin, der Ausrichter oder die Sportler bekommen Unterkunft für den Ankunftstag, für einen zur Akklimatisierung einen Tag, wenn sie aus Übersee kommen.
Aber nur dann?
Nur dann. Mhm. Ein Trainingstag und dann Wettkampftag oder Tage, je nach Sportart. Und dann am folgenden Tag müssen sie wieder abreisen. Und das heißt nämlich auch, dass jedes Hotel doppelt belegt war. Weil nach der Hälfte der World Games Abmarsch. Und dann kommt die zweite Hälfte. Und da haben sich die Sportler ja sonst gar nicht kennengelernt. Und mit der Überlappung dann 2 Tage, die dann der DOSB bzw. das BMI bezahlt hat, gab es dann auch mal Begegnungen zwischen verschiedenen Sportarten. Und die konnten mal eine andere Sportart anschauen. Weil sonst sind die alle mit ihrer Scheuklappe nur ihr Sport bei der Weltmeister oder bei den World Games, die im Grunde genommen in den Anfangsjahren immer reine Welt, auch reine Weltmeisterschaften waren, weil die anderen hat man ja nicht getroffen.
Das wäre jetzt auch eine meiner Fragen gewesen, ob denn da tatsächlich so dieses Feeling, was man von den Olympischen Spielen oder von den Paralympischen Spielen kennt, das da dann auch so rüberkommt, aber dann ist da ja vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben bei den World Games.
Da ist noch einige Luft nach oben. Es gibt jetzt in der Mitte ein Begegnungsabend, aber da sind die einen teilweise schon wieder weg. Mhm. Und die neu kommen, die haben da noch nicht den Nerv, um da jetzt Party zu machen vor ihrem Wettkampf.
Natürlich nicht.
Von daher ist es noch nicht so wie bei Olympia, aber das hängt halt alles mit Kosten zusammen.
Ja, außerdem gehen sie ja auch nicht so lang, sind ja in Anführungszeichen in nur 10 Tage.
Ja. Und wenn man dann auch anschaut, jetzt in Alabama, die Stadt hat 200.000 Einwohner. Mhm. Und dann kommen da 3.500 Sportler in der Zeit und dann noch Besucher. Und von daher gibt es halt wenig Spielraum. Mhm. Und da muss man kompakt arbeiten, weil sonst ist nicht zu finanzieren, die World Games. Das ist ein großes Problem, wenn man die Bewerberstädte stehen nicht Schlange.
Ja, es ist halt nicht so ein großer Mechanismus wie jetzt bei Olympischen oder Paralympischen Spielen. Obwohl man ja doch sagen muss, dass viele Sportarten, Sie haben es angesprochen gerade am Anfang, viele Sportarten sich über die World Games ihren Fuß in die Tür von den Olympischen Spielen gestellt haben. Also es ist schon, kann ein bisschen ein Sprungbrett sein, ja, auch für Sportarten.
Ohne dieses Sprungbrett kommt man nicht ins olympische Programm.
Gar nicht.
Das hat schon IOC-Präsident Rogge gesagt, schon vor 15, 20 Jahren. Mhm. Und es sagt auch Dr. Bach, dass man quasi sei der Vorhof der Olympischen Spiele. Und wer sich da bewährt, hat die Chance, dann zu Olympia zu kommen, wenn er dann auch noch ein paar andere Kriterien erfüllt. Mhm. Von daher sind natürlich alle internationalen Verbände auch bestrebt, ins World Games Programm zu kommen. Das sieht man auch mittlerweile daran, dass wir jetzt 7 olympische Verbände haben, die mit, sagen wir mal mit Anführungszeichen, mit Randsportarten in ihrem Verband jetzt auch zu Olympia, zu den World Games kommen wollen, um dort sich international zu präsentieren.
Also das heißt, es sind deutsche Verbände bei den World Games mit anderen Sportarten, als wir sie schon kennen, quasi.
Olympische Verbände, ja.
Ja. Mhm. Was wäre da ein gutes Beispiel?
Beim Deutschen Turnerbund, das ist natürlich das Extreme. Da gibt es Sportarten Aerobic, wo es auch Weltmeisterschaften gibt, die dabei sind. Jetzt in diesem Jahr dann, das sind da, die rhythmische Sportgymnastik mit den Einzelwettbewerben.
Ja.
Dann ist in diesem Jahr zum ersten Mal Parkour dabei.
Was ja auch eine ganz tolle Sportart,
ja,
ist eigentlich.
Und das wird da auch zum ersten Mal präsentiert. Dann Tumbling. Mhm. Das ist ein fortlaufendes Bodenturnen. Also nur Akrobatik auf der Fläche.
Aha.
So, oder nicht auf der Fläche, sondern auf dem Laufband, kann man sagen. Mhm. Da müssen die Saltos, Überschläge und so weiter
am laufenden Band
ja, machen. Und dann Double-Mini-Tramp. Mhm. Das sind 2 kleine Trampolins hintereinander. Mhm. Wo sie auch entsprechend akrobatisch arbeiten müssen. Und dann gehört zum Deutschen Turnerbund auch Korfball,
ja,
das man im Süden jetzt von Deutschland eigentlich nicht kennt. Das ist eigentlich mehr Norddeutsch und Holländisch. Korfball, Faustball gehört ja auch zum Deutschen Turnerbund.
Ach, Faustball diesen, auch?
Diesen, ja, ja. Ah, ja. Die sind auch bei den World Games und dann noch Orientierungslauf.
Also quer fällt ein quasi.
Ja, ja. Vom ja. Viele Sportarten sind in den letzten 40 Jahren ja. bei den Turnern untergeschlupft,
ja.
um international auch einen Ansprechpartner mhm. zu haben, dann jetzt über den Internationalen Turnerbund. Und das beste Beispiel für mich ist beispielsweise gerade Trampolinturnen, die früher selbstständig waren, einen internationalen Verband hatten und die dann aber unter das Dach der Turner im internationalen Bereich gegangen sind, um bei Olympia eine Chance zu haben.
Wenn Sie, wenn jetzt unsere Zuhörer denken, oh ja, ich mache da Squash zum Beispiel oder Squash ist ja jetzt auch eine Sportart, die bei den World Games
dabei ist.
Was muss ich machen, wenn ich jetzt mit meiner Sportart zu den World Games möchte?
Ja, da gibt es ja einen deutschen Squash-Verband,
ja.
beispielsweise, wenn wir bei Squash
ja,
bleiben.
Ja, als Beispiel,
ja,
genau.
Ja. Und da gibt es einen internationalen Squash-Verband, der die Regeln festlegt, wer bei den World Games starten darf. In der Regel jetzt bei Individualsportarten, die viele Wettkämpfe haben, nimmt man in der Regel so die Weltrangliste,
ja.
wo es dann heißt, die ersten 12 beispielsweise, vielleicht auch in manchen Einzelsportarten, die ersten 16 qualifizieren sich für die World Games. Die werden also vom internationalen Verband festgelegt, wobei der internationale Verband das Ganze natürlich abstimmen muss mit der World Games Association, weil die haben auch eine Obergrenze mit Teilnehmern. Und da wird auch immer hart drum gekämpft, wer wie viel Teilnehmer zu den World Games entsenden kann.
Also es ist ein bisschen ein Unterschied zwischen, wie viele Teilnehmer darf ich überhaupt entsenden und wer hat sich qualifiziert. Und dann wird quasi Qualifikation und wie viele habe ich zur Auswahl und dann nominiert der internationale Verband.
Weil dann geht es noch darum, kann sein, dass der internationale Verband die Regel hat, es dürfen maximal 2 oder in manchen Sportarten gar nur einer pro Nation starten.
Ja.
Beispielsweise in den Wettkämpfen, wo es nach Gewichtsklassen geht, im Jiu-Jitsu oder im Karate, da sind in der Regel nur 6 bis maximal 8 Leute startberechtigt pro Gewichtsklasse. Und da will man dann verhindern, dass eine Nation 2 oder 3 Sportlerinnen oder Sportler entsenden kann, sondern da heißt nur einer. Und diese Plätze vergibt dann der internationale Verband in der Regel aufgrund von einer Rangliste.
Und wie kommt eine ganze Sportart zu den World Games?
Das muss ein internationaler Verband natürlich existieren. Mhm. Der muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, so wie ich auch gesagt habe schon, glaube ich, dass man auf nationaler Ebene mindestens 40 Nationen oder auf 40 Einzelnationen muss eine Sportart haben, damit sie in Deutschland gefördert wird.
Mhm.
Und im internationalen Bereich ist irgendwo die Grenze auch bei 40 oder 50, dass sie anerkannt werden.
Ja.
Und dann gibt es auch noch die Vorgabe, diese Sportart muss vom IOC anerkannt sein.
Aha.
Weil da gibt es auch nochmal Unterschiede.
Gab mal eine große Diskussion über E-Sports.
Genau. Und dann müssen die auch Mitglied jetzt in einer Organisation des IOC sein und dann müssen sie einen Aufnahmeantrag stellen, jetzt bei der World Games Association, dass sie auch dort Mitglied werden. Und, aber wenn man Mitglied ist, dann heißt das noch lange nicht, dass man auch ins Wettkampfprogramm reinkommt. Ein Beispiel dafür ist American Football. Weil dort ist das Problem, dass ein Team eigentlich 60 oder gar 65 Personen umfasst. Ja. Und wenn sie da 6 Mannschaften haben, das heißt 360 oder 380 Leute, das sprengt vielfach den Rahmen.
Würde es auch bei Olympischen Spielen? Wo bringe ich denn jetzt nochmal 400 extra Footballer unter?
Naja, das sind so Dinge, wo natürlich dann Individualsportarten es etwas leichter haben wie so Mannschaftssportarten.
Das ist ja jetzt auch nicht sonderlich nachhaltig, umwelttechnisch und so gesehen, weil du ja natürlich immer mehr Platz brauchst und dann das auch gebaut werden muss und auch die Menschen müssen ja verpflegt werden. Insofern ist der ganze Apparat ja dann doch Geräte an seine Grenzen.
Und bei den World Games heißt es ja beispielsweise, es sollen, / dürfen, keine neuen Sportstätten gebaut werden. Es sollen vorhandene Sportstätten genutzt werden, gegebenenfalls renoviert werden, aber sonst nichts Neues gebaut, keine neuen Versiegelungen und so weiter.
Und am besten die Sportstätten, die Olympischen Spiele oder sowas schon mal gebraucht haben. So. Ja, dann wird es wieder, dann rentiert sich's auch wieder.
Ja, oder wenn, ich sage immer, das wäre früher eigentlich auch eine gute Veranstaltung für Stuttgart gewesen. Aber manches geht heute nicht mehr. Wir haben ja kein Stadion mehr und so, dass man so etwas in Stuttgart und den unmittelbar drumherum liegenden Kommunen machen kann.
Ja gut, Stuttgart hat es ja versucht.
Nee, bei den World Games nicht.
Nein, bei den Olympischen Spielen.
Bei Olympischen Spielen, ja.
Sie waren zweimal leider des Büros für die Olympia-Bewerbung.
Ja.
Okay.
Da haben wir auch versucht, so viel wie möglich in bestehende Sportstätten reinzulegen und die gegebenenfalls etwas zu vergrößern. Aber
das ist ein anderes Thema.
Das ist ein anderes Thema, ja.
Das wollte ich eigentlich gar nicht anschneiden. Ja. ich möchte mal noch ein bisschen zu Dingen überleiten, die Sie nebenher noch, oder was heißt nebenher, auch noch machen. Eine sehr schöne Sportart bei den World Games ist auch Tauziehen. Die meisten kennen das, glaube ich, eher so vom, weiß ich nicht, Kindergeburtstag oder sowas. Aber Tauziehen organisiert sich im Deutschen Rasenkraftsportverband. Und Sie waren dort lange, lange Jahre Präsident.
Ja, da muss man zuerst vielleicht noch ein bisschen weiter zurückgehen. Tauziehen war ja einstens olympisch und zwar von 1900 bis 1920. Und bei der Zwischenolympiade 1906 in Athen hat eine deutsche Mannschaft die Goldmedaille gewonnen.
Im Tauziehen.
Redet heute fast niemand mehr davon. das Hauptproblem beim Tauziehen jetzt auch auf Weltebene war, dass in dieser Zeit, solange es olympisch war, das Tauziehen zur Athletik gehört hat, und zwar zur Leichtathletik. Warum? Keine Ahnung.
Das müssen wir jetzt immer noch klären. Was, wenn wir vom Rasenkraftsport sprechen, wovon sprechen wir denn dann? Was sind das für Disziplinen? Ja. Was muss sich unser Zuhörer darunter vorstellen?
Jetzt müssen wir vielleicht noch trennen zwischen zuerst mal das Tauziehen abhandeln.
Ja.
Und dann gab es Anfang der 20er Jahre eine große Diskussion im IOC, dass man die Olympischen Spiele verschlanken muss. Und zwar, damals gab es ja auch eine Wirtschaftskrise, dass man das alles verschlanken muss. Und dann haben die Leichtathleten quasi das Tauziehen damals fallen lassen, haben gesagt, wollen wir nicht. Und dann standen die Tauzieher ohne einen Weltverband da. Und dieser Weltverband ist dann erst wieder Anfang der 60er Jahre, gerade auch, oder 1961, glaube ich, gegründet worden. Bis dahin gab es dann nur nationale Vereine oder Vereinigungen. In Deutschland waren die Tauzieher beim Deutschen Athletenbund Mitglied. Das sind die Gewichtheber, die Ringer. Ganz früher waren ja auch noch die Judokas auch noch in dem Verband, die Boxer. Und da gab es 1913 dann die ersten offiziellen deutschen Meisterschaften, und zwar aller dieser genannten Disziplinen in Kassel. Und die sollten alle 3 Jahre stattfinden. Ging dann nicht wegen dem Ersten Weltkrieg, dann ging es dann wieder ab 19, ging es dann wieder los. Und diesen Verband gab es dann bis zu den Olympischen Spielen in München, diesen deutschen Verband. Ja. Und kurz vor den Olympischen Spielen haben die Gewichtheber gesagt, aus dem Verband treten wir aus, wenn wir uns selbstständig machen, dann kriegen wir Geld vom damals DSB, Deutscher Sportbund, ja, oder / BMI. Und dann sind wir besser gestellt, wie wenn wir drin in dem Verband drin bleiben, wo ja auch die Ringer drin waren. Und dann zwei Jahre später haben dann die Ringer gesagt, warum sollen wir eigentlich die Rasenkraftsportler und Tauzieher und damals auch noch die Sportakrobaten, die damals Kunstkraftsportler hießen, auch mitfinanzieren. Die schmeißen wir raus. Und dann standen die Verbände halt vor der Situation, was machen wir? Und dann haben die sich dann zu eigenen Verbänden dann zusammengeschlossen. Nur diese zwei Verbände, die Sportakrobaten und die Rasenkraftsportler/Tauzieher, haben kein Geld bekommen mehr vom Bund. Die mussten also selber schauen, wie sie es auf die Beine stellen. Und dann gab es dann wenig Tauzieher oder fast keine mehr in der Zeit, so um die kurz vor den Olympischen Spielen. Und als dann der neue Verband gegründet war, der Deutsche Rasenkraftsportverband, da haben die Tauzieher geguckt, dass sie dort, die wenigen, dass sie da bei uns dann unterkommen. Und die sind dann 1974 dann auch, haben sich da angeschlossen. Und dann gab es dann ab Ende der 70er Jahre, ist dann auch der Name geändert worden in Rasenkraftsport- und Tauziehverband. Und die Tauzieher sind eigentlich ganz erfolgreich, wobei man dazu sagen muss, die besten deutschen Tauzieher kommen aus Baden-Württemberg. Und die erfolgreichste Kommune in den letzten 2 Jahrzehnten war die kleinste Kommune Baden-Württembergs, und zwar Böllen im Schwarzwald. Die haben nicht mal 1000 Einwohner. Ah, Entschuldigung, falsch, eine Null zu viel, nicht mal 100 Einwohner. Oha. Und dort gibt es gar nicht so viel Platz, dass man da einen Fußballplatz bauen könnte. Die haben nur eine Tauziehanlage dort.
Ist ja lustig.
Und die haben diese Sportart eigentlich beherrscht. Und dann muss man jetzt noch dazu sagen, die Tauzieher haben jetzt bei den World Games zum ersten Mal 3 Mannschaften, und zwar bei den Männern, bei den Frauen und eine Mixed-Mannschaft. Und das sind 28 Personen, und 20 davon kommen aus Baden-Württemberg. Und 6 von diesen 20 kommen eigentlich aus der Ecke von Göppingen, vom Tauzi Club Kaiserberg, der von der Kommune her zu Göppingen gehört, zu Groß-Göppingen muss man sagen, aber die haben sich nach den Kaiserbergen, die ja bei Göppingen sind, haben sich die dann benannt. Und da lassen wir uns mal überraschen, was die jetzt hinbringen. Das ist zum einen jetzt das Tauziehen.
Ja.
Und dann gibt es ja auch Rasenkraftsport.
Ja.
Und das war früher, also im, muss man sagen, im 19. Jahrhundert, waren das eine Sportart, die von den Gewichthebern und von den Ringern betrieben wurde, als Leichtathletik oder als der Leichtathletik der Kraftsportler. Die Kraftsportler haben ja ihre Wettkämpfe in der Zeit damals nur im Winterhalbjahr ausgetragen. Ringen in der Halle und Gewichtheben auch. Das war ja keine Freiluftsportart.
Ja.
Und da haben die im Sommer haben die dann quasi Kraftsport im Freien gemacht. Hammerwerfen kennen wir von der Leichtathletik her, genau mit diesen Maßen der, oder, und Gewichten der, vom Gerät. Dann Gewichtwerfen ist im Grunde genommen die Hammerwurftechnik. Nur ist die Länge vom Wurfgewicht insgesamt nur 50 cm lang und schwerer. Beispielsweise bei den Männern 12,5 Kilo. Und diese Disziplin wurde auch in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, also 1980, in der Halle bei Länderkämpfen zwischen Russland und USA, oder UdSSR hieß es ja damals, ausgetragen in der Halle des Gewichtwerfen.
Das war auch ganz schön gefährlich dann.
Die gehen ungefähr 30 Meter.
Okay.
Und bei uns in Deutschland ja auch so bis zu 30 Meter maximal. Und dann die dritte Disziplin ist das Steinstoßen. Wie ein Backstein, bloß ein bisschen schwerer, aus Eisen, mit bei den Männern 15 Kilo, bei den Frauen mit 5 Kilo. Und diese drei Disziplinen zusammen bilden den heutigen Rasenkraftsport-Dreikampf. Da gibt es deutsche Meisterschaften. Deutsche Meister werden auch gekürt im Gewichtwerfen und im Steinstoßen. Nicht im Hammerwerfen. Da gibt es ein Abkommen mit den Leichtathleten, dass die deutschen Meister oder dass Wettkämpfe im Einzel- oder Meisterschaften in Einzelwettbewerben nur von den Leichtathleten ausgetragen werden im Hammerwerfen und bei uns das Hammerwerfen im Dreikampf ist, wobei die Leistung aber anerkannt wird auch von den Leichtathleten. Und was wir jetzt noch nicht gesagt haben, im Rasenkraftsport gibt es Gewichtsklassen. Und zwar so wie traditionsgemäß bei Ringen und Gewichtheben.
Aha.
Und bei den Männern haben wir beispielsweise sechs Gewichtsklassen, bei den Frauen haben wir vier Gewichtsklassen. Und diese Gewichtsklassen haben jetzt im Nachwuchsbereich den Vorteil, dass auch Jugendliche, Kinder und Jugendlichen, die nicht so groß gewachsen sind oder Spätentwickler sind, im Rasenkraftsport sich betätigen können mit Erfolg, während in der Leichtathletik, wenn sie gegenüber Sportlern antreten müssen, die vielleicht 10 oder 20 Kilo schon mehr auf die Waage bringen, keine Chance hätten und dann abspringen würden.
Ja.
Und so können die wirklich entsprechend fortentwickelt werden. Und wir haben auch da gute Zusammenarbeit jetzt im Hammerwerfen mit der Leichtathletik. Und man kann eigentlich sagen, dass jeder deutsche Hammerwerfer auch im Rasenkraftsport schon aktiv war und teilweise noch ist, weil dazu kommt noch, es gibt immer weniger Gelegenheit, im Hammerwerfen einen Wettkampf zu machen. Und da ist natürlich dann ganz gut, wenn man auch entsprechende Angebote noch hat im Rasenkraftsport.
Also ist Hammerwerfen so ein bisschen in beiden Verbänden?
In beiden Verbänden identisch mit allem.
Gibt es das nochmal? Gibt es das mit einer anderen Sportart nochmal, dass die in zwei Verbänden organisiert ist? Ich finde das spannend.
Jetzt bin ich wirklich gerade überfragt, obwohl ich eigentlich alles weiß.
So habe ich mir auf die Fahne geschrieben, heute eine Frage zu stellen, die ich hier nicht beantworten kann. Nein, Spaß. Nein, ich finde es einfach spannend, dass es sowas überhaupt gibt. Weil wenn das schon in einem Verband organisiert ist, die Sportart, dann braucht man sie ja eigentlich im zweiten Verband nicht auch noch.
Eigentlich nicht, ja. Wobei es durchaus zwischen Verbänden auch Abstimmungen gibt und Absprachen gibt über Sportarten, beispielsweise im Tanzbereich.
Ja.
Da gibt es auch Kooperationsabkommen oder bei den Turnern, die haben auch einige Disziplinen noch, die in anderen Verbänden auch gemacht werden. Aber die gehen, meines Wissens, geht da nichts oder so gut wie nichts bis zu einer deutschen Meisterschaft.
Ja. Aber Hammerwerfen ist ja jetzt so, das kann sich der Rasenkraftsportverband ja auch so ein bisschen auf die Mütze schreiben, dass das Hammerwerfen olympisch ist.
Ja, und wir können uns sogar noch ein bisschen mehr auf die Mütze schreiben, dass wir die Pioniere waren im Hammerwerfen der Frauen.
Ja.
Wir hatten schon 2-3 Jahre vor den Leichtathleten, hatten wir das Hammerwerfen der Frauen im Wettkampfprogramm und haben da auch schon mal in Anführungszeichen Länderkampf im Hammerwerfen gegen Dänemark gehabt schon. Ist bei den Leichtathleten auf dem Programm stand.
Darf ich mal fragen, wie Sie denn überhaupt zum Rasenkraftsport gekommen sind?
Das ist im Grunde genommen das Einfachste.
Ja?
Ich habe selber Rasenkraftsport auch gemacht oder Hammerwerfen.
Ja.
In der Leichtathletik habe ich auch Hammerwerfen gemacht und da hat dann ein Vereinskollege gesagt, naja, du könntest ja auch jetzt mal mitgehen zu den württembergischen Meisterschaften. Und das habe ich gemacht und dann sogar gewonnen bei der Jugend.
Wow. Und dann wirklich, also in der Jugend dann wahrscheinlich noch nicht, aber 15 Kilo schwere Eisenquader und sowas.
Da waren es 10 Kilo bei der Jugend.
Ja, ja, in der Jugend ist dann leichter, ja, wegen den Gewichtsklassen.
War etwas leichter, aber wir hatten vorher im Vorgespräch ja drüber unterhalten, wie sich der Sport oder das alles entwickelt hat. Eine ganz kleine Anekdote.
Gern.
Nachdem ich württembergischer Meister war, habe ich überlegt, oder hat es geheißen, naja, das sind jetzt demnächst die deutschen Meisterschaften. Mhm. Die sind in Kassel. Also habe ich mal schön im Verein angefragt, das sind deutsche Meisterschaften. Und zwar war das ja 1963, also ein paar Tage her. Da hat sich der Vereinsrat oder der Vorstand zusammengesetzt und hat beratschlagt, ob man da einen Zuschuss geben kann, beziehungsweise mir die Fahrtkosten bezahlen kann. Das war also irgendwo was ganz Besonderes. Und dann kam es. Also ich darf. Also jetzt, wie kommt man da hin? Dazu dann noch ohne Trainer dann.
Ja.
Also nachgeschaut. Mit dem Zug gefahren. Abfahrt in Esslingen, irgendwann um 1 morgens.
Oh, mitten in der Nacht?
Mitten in der Nacht, um 2 dann ab Stuttgart, in Frankfurt 2 Stunden Aufenthalt und dann ging es weiter. Ich konnte nicht schlafen, nichts,
oh nein,
natürlich.
Ja.
Da war ich dann da vor Ort um 10 oder 11 am Wettkampfplatz. Und um 2 ging der Wettkampf los. Da war ich eigentlich nicht ganz so fit.
Nein.
Oh. Und jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich abends übernachtet habe dann oder ob ich gleich zurückgefahren bin. Aber nur so, wie man früher zu Wettkämpfen gefahren ist. Oder wenn ich dran denke, in der Leichtathletik, wenn man von Esslingen aus aufs Bühlbergfest in Unterlenningen gefahren ist. Mhm. Ist ja auch in der Region.
Ja.
Ja, wenn man kein Auto hatte und es hat damals noch fast oder nur ganz, ganz wenige gehabt, dann musste man auch mit dem Zug fahren, mindestens einmal, glaube ich, umsteigen bis Unterlenningen und dann musste man noch ganz hochlaufen auf den Berg, dass man rechtzeitig beim Wettkampf war. Das und heute will jeder auf den Sportplatz direkt gefahren werden. Wie das früher war,
ja,
weiß keiner mehr.
Ja, man nimmt das heute ein bisschen zu selbstverständlich wahrscheinlich, dass man da so viel Vorbereitungszeit hat und man braucht nur irgendwie 2-3 Stunden irgendwo hin oder man wohnt da schon im Hotel.
Naja,
das ist schon...
Das gab es früher alles nicht.
Nee. Das ist ja aber auch... Bei der Deutschen Meisterschaft waren Sie denn da in Kassel. Was haben Sie dann für einen Platz belegt?
Einen 6. Platz im Gewichtwerfen war es.
Ja.
Ja.
Ja, das können bestimmt nicht so viele von sich behaupten. Also.
Ja.
Wie sind Sie denn überhaupt zu diesem Sport gekommen? Ich meine, Sie sind geboren im Schwarzwald, aufgewachsen im Schwarzwald?
Nee, aufgewachsen in Esslingen.
Ah, nur geboren im Schwarzwald?
Nur im Schwarzwald, in Bad Wildbad geboren. Meine Mutter kommt von dort.
Ja.
Und im Krieg, mein Vater war im Krieg. Und das waren Esslinger. Meine Eltern haben sich kennengelernt, weil mein Vater in der Kur war, von einer Kriegsverletzung her, in Bad Wildbad.
Okay.
Da haben die sich kennengelernt und lieben gelernt. Und später sind wir dann, oder nach dem Krieg, als mein Vater dann wieder zu Hause war, sind wir dann nach Esslingen gezogen. Mhm. Und da bin ich aufgewachsen, Kindergarten, Schule und dann natürlich auch Sportverein in Esslingen.
Und dann eben Leichtathletik, Hammerwerfen und
Leichtathletik
dann
gemacht,
Rasenkraftsport.
Ja.
Und dann seitdem quasi im Ehrenamt organisiert.
Ja.
Unfassbar. Das ist doch, also Sie haben ja nebenher noch was anderes gemacht. Sie haben ja ganz normal gearbeitet.
Ja, eigentlich.
Sie sind Vermessungsingenieur.
Vermessungsingenieur, ja.
Und heute ein Vermessungsingenieur hat bestimmt eine 60-70 Stunden Woche.
Nicht unbedingt. Je nachdem, wo er arbeitet. Da gibt es auch Tarifverträge, wo einer im öffentlichen Dienst jetzt mit 40 Stunden Feierabend hat.
Ja.
Und ich habe nur während dem Studium dann schon des Öfteren mir überlegt, soll ich weitermachen oder soll ich Journalismus
das
machen?
Kam das schon ist, im Studium
das mit kam, dem Journalismus? Ah ja, im Stu, das ja. kam im Studium, da überlegt man sich sehr natürlich, dass man
ja, was man jetzt eigentlich machen will.
Ja, und lustigerweise habe ich eigentlich den studierten Beruf so gut wie nicht ausgeübt nachher.
Ja.
Weil da kam dann das Deutsche Turnfest in Anführungszeichen dazwischen, wo ich Pressechef wurde und wo damals der erste Bürgermeister Dr. Hahn zu mir gesagt hatte, es muss alles besser werden, wie das früher war und es darf auch nach Möglichkeit gegen München Olympische Spiele jetzt im Pressebereich nicht viel zurückbleiben.
Ja, das war 1973.
Das war dann 73. Ich habe mit den Vorarbeiten schon dann 1970 begonnen fürs Deutsche Turnfest.
Aha.
Und da habe ich dann auch viele internationalen Veranstaltungen besucht, um zu sehen, was machen die, wie muss das werden, was können wir übernehmen und so weiter. Und beim Turnfest dann 73, da haben wir dann einen kleinen Rekord aufgestellt in der Organisation, wie alles sein soll. Und da konnten wir damals wirklich stolz sein, auch mit der Mannschaft. Da hatten wir dann im Pressezentrum mit der Vervielfältigung, die da angeschlossen war, über 50 Leute gehabt, die da mitgearbeitet haben. Und damals war für mich ein Highlight, da hatten wir einen Telefax-Anschluss vom Neckarstadion zum Killersberg, weil wir hatten zwei Pressezentren, wo wir Ergebnisse übermitteln konnten. Weil das gab es sonst noch gar nirgends.
Nee.
Das war ein bisschen eine Sensation.
Und dann ging es gerade so weiter. Also vom Turnen über Radsport.
Ja, das. Ich war ja dann im Sportamt dann später. Da, ja. Die haben mich geholt.
Ja.
Oder zuerst nach dem Deutschen Turnfest.
Gehadhuntert.
Nee, nach dem Deutschen Turnfest war ich für ein halbes Jahr zuständig für den Sportplatzbau in Stuttgart. Da hat es geheißen, naja, Vermessungsingenieur, sportaffin, also können wir das machen. Und dann hat mich das Presseamt geholt.
Ah ja.
Und dann war ich ja im Presseamt der Stadt Stuttgart 7 Jahre. Und dann kam auf einmal der Ruf, ich soll ins Sportamt wechseln, weil ich viel vom Sport verstehen würde und ich sollte und gute Verbindungen damals schon in Sportorganisationen hinein hatte und ich sollte insbesondere die Schleierhalle aufbauen. In der Akquisition mit Gesprächen mit den Verbänden und Veranstaltungen nach Stuttgart holen.
Stuttgart zur Sportstadt machen, die sie heute ist?
Ja, oder war.
Oh, oh. Okay. Also ich finde, Stuttgart ist immer noch eine Sportstadt. So.
Ja, aber die Veranstaltungen, die wir in den Jahren hatten, wo wirklich Stuttgart dann auch die Hauptstadt eigentlich fast im Sport in Europa waren, die Veranstaltungen haben wir halt kaum mehr. Damals hatten wir ja die Leichtathletik, sehr viel, dann die Leichtathletik-Europameisterschaften 86.
Ja.
Was ja eine Riesenveranstaltung war, die aber im Nachhinein nicht mehr so beachtet wird, weil es immer heißt, die Leichtathletik-Weltmeisterschaften seien das Größte gewesen, aber 86 mit dem IOC-Pokal, den wir bekommen haben, den IOC-Cup, das war eine besondere Veranstaltung damals, weil die haben wir bekommen, den Pokal, weil wir so viel Kultur auch dabei hatten bei den Leichtathletik-Europameisterschaften. Da war damals der Herr Samaranch sowas von begeistert, der ist überall rum bei unseren ganzen Ausstellungen, die wir hatten, haben die angeschaut. Und dann ist damals 86 ja die Laola-Welle erfunden worden in Deutschland, die man zuvor nur mal gesehen hatte in Mexiko. Und das Größte war ja, die ist ja entstanden bei Regenwetter und dem 10.000 Meter Lauf der Frauen. Letzte Veranstaltung, wo es eigentlich fast langweilig waren. Da haben ich die.
Ja, gut, 10.000 Meter ist dann halt auch.
Ja,
lang,
ja,
gell?
Nee, mein, da kam die Laola-Welle hoch und die ist dann am Tag danach natürlich weitergegangen dann. Und an dem Samstagabend bei dem 10.000 Meter Lauf hat anschließend der König von Norwegen im Stadion angerufen und wollte den Verantwortlichen sprechen. Und hat sich bedankt für die Laola-Welle unter die Unterstützung seiner Athletin, die den 10.000 Meter Lauf gewonnen hatte.
Ach was, das ist ja cool.
Ja, ja, das war damals was Besonderes.
Da kriege ich fast Gänsehaut, hey.
Und das war 86.
Ja.
Und dann kam ja dann 87 die Kunsthorn-Weltmeisterschaft, wo ich mitgearbeitet habe. Davor hatten wir noch schon 85 die Radweltmeisterschaften Bahn und Straße der Junioren. Mhm. Da ist auch noch eine nette Geschichte. Da sind wir hingefahren mit einem nagelneuen Lieferwagen, mit so einem Transporter vom Daimler zur Verfügung gestellt. Eingeladen hatten wir Maultaschen, hatten Wein dabei, war also voll und sonst was. Ludwig Ackermann, der Chef vom Neckarstadion damals, der auch schon bei den Olympischen Spielen im Stadionbereich im Einsatz war, also erfahrener Mann, und ich sind mit dem Auto dahin gefahren. Unterwegs geht das Auto aus. Warm oder das Kühlwasser hat gekocht.
Oha.
Jetzt was machen. Freie Strecke. Ludwig Ackermann hat gesagt, da schütten wir jetzt ein Cola rein. Naja, wir hatten sonst nichts anderes dabei. Da haben wir Cola in den Kühler rein und sind dann bis zur nächsten Autobahnraststätte gekommen. Und da haben wir noch mehr Wasser, wieder Wasser aufgefüllt. Und dann ist, als wir dann angekommen waren, dann am Abend, da hat sich dann später rausgestellt, da war eine Schraube nicht richtig angezogen, nein, ein Schlauch, einmal Schlauch.
Ja.
Dann ist das geregelt worden.
Okay.
Wir sind sehr spät abends angekommen. Also alles haben sie alles ins Kühlhaus von dem Hotel, wo wir waren. Mhm. Am anderen Abend war der Empfang. Und eine halbe Stunde, ehe der Empfang begonnen hat, sehe ich, dass unser Rotwein, unser Trollinger aus vom Stuttgarter Weingut, dass der im Kühlraum stand.
Oh, das ist natürlich nicht so gut.
Ja, ich bin fast gestorben. Und nach dem Empfang haben internationale Gäste gesagt, so einen guten Rosé hätten sie noch nie gehabt. Ja, dadurch, dass der Trollinger ja nicht so dunkel ist, da haben die gemeint, das ist ein Rosé. Die waren begeistert, den Rosé und die Maultaschen, und ich sterbe fast einen Tod. Und dann sind die ja dann, ein Jahr später waren sie dann in Stuttgart.
Ja.
Und zwar, die waren alle schon begeistert und haben gesagt, okay, ihr bekommt auch die Weltmeisterschaften.
Kriegen wir nochmal ein Rosé.
Und die haben wir ja dann 91.
Ja, die
gehabt.
Weltmeisterschaft, ja. 91, ja.
Und das war die letzte Weltmeisterschaft, wo Straße und Bahn an einem Ort war und kompakt zusammen.
Ja gut, hinterher war sie, hatte Stuttgart dann auch nochmal Bahn,
ja, aber getrennt,
und Straße, aber getrennt voneinander.
Immer, ja.
Genau,
das,
ja, ja.
Wir mussten alles organisieren.
Mhm.
Nur ich bin erst ein halbes Jahr davor geholt worden, weil es nicht geklappt hat. Da hat sich damals der Herr Göhner, den kennen Sie vielleicht noch, Sie nicht, nur Ihr Vater.
Ja.
Der Präsident, das war gleichzeitig der Chef vom Olympiapark in München. Mhm. Und der hat gesagt, schon ein Jahr vorher, ich soll das organisieren, aber die Stadt Stuttgart wollte nicht irgendwem. Und da ging es nicht anders, dann musste ich dann ein halbes Jahr vorher einsteigen.
Ach, das ist ja dann auch viel Arbeit in einem halben Jahr.
Und nachdem alles vorbei war, nach dem Schluss, haben zwei meiner Mitarbeiterinnen gesagt, sie hätten nicht geglaubt, dass das noch was wird, die Veranstaltung.
Ja, heute stellt man sich das, da klingt es gar nicht so schlimm, so ein halbes Jahr vorher irgendwas zu übernehmen und zu organisieren. Aber damals war das ja alles nochmal was ganz was anderes. Ja, ich meine, da gab es kein Internet, da gab es kein Handy, da gab es das alles noch nicht. Da wusste, konnte ich mir hier nicht einmal eine E-Mail hin und her schicken.
Naja, das war alles anders. Und dann, da habe ich meinen ersten und letzten Zusammenbruch in meinem Leben gehabt.
Oh.
Unmittelbar vor der Eröffnungsfeier. Ja, für mich war eigentlich alles okay. Mhm. Da kam der Generalsekretär von den Radfahrern, hat noch geguckt, wo die Plätze sind fürs Präsidium in der Schleierhalle. Mhm. Und da sagt er, alles falsch. Die müssen alle auf dem Zielstrich sitzen. Und ich habe sie schön in die Mitte, wie bei allen anderen Veranstaltungen. Nein, alle auf dem Zielstrich.
Oh.
Oder? Und das hat mich, weil die Karten haben wir ja dort auch schon vergeben gehabt. Und so. Und das hat mich wieder zusammengeschlagen.
Hat es dann noch funktioniert?
Aber ich lag dann unten in den Katakomben.
Vor der Schleierhalle.
Hab eine Spritze bekommen.
Oh nein.
Vom Mediziner,
von
den Radsportlern. Und meine Mitarbeiter haben mir dann verwehrt, am anderen Tag zu arbeiten. Die haben gesagt, und du gehst jetzt auf den Golfplatz.
Das ist auch schön.
Und entspannst dich.
Ja. Das ist auch eine gute Idee. Ja.
Und hinterher hieß es dann, das war die beste Weltmeisterschaft, die es je gegeben hat. Konnte ja dann später auch nicht besser werden, aber die waren auch alle begeistert über die Geschichte. Und dann ein halbes Jahr später ging ich ja dann nach Berlin.
Ich würde jetzt gern sagen, to be continued, aber ich muss tatsächlich jetzt sagen, dass wir am Ende vom Podcast angekommen sind. Ich würde gern weiter zuhören und hören, was dann in Berlin passiert ist. Ich glaube, da gibt es auch bestimmt die ein oder andere schöne Geschichte noch. Momentan sprengt es aber unseren Rahmen. Vielleicht haben wir ja die Chance, das Ganze nochmal aufzufassen mit einem zweiten Teil. Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie da waren, dass Sie uns an Ihren Geschichten haben teilhaben lassen. Ich fand es ganz arg toll, auch von früher einfach mal was zu hören und das sich mal so ein bisschen vor Augen zu führen, was wir heute alles haben und was es damals nicht so wirklich gab. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren.
Bitteschön. Hat mir auch Spaß gemacht.
Das ist schön, das freut mich. Dann können Sie ja jetzt auf dem Golfplatz.
Nee, geht nicht wegen meinem Knie.
Ach so.
Meniskusoperation.
Oh nein.
Geht leider nicht.
Aber dann hoffentlich bald wieder.
Ja, hoffentlich, ja.
Dann bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, als ihr könnt uns gerne Feedback dalassen auf unserer Homepage www.sportregion-stuttgart.de, alternativ bei Instagram unter Sportstuttgart oder bei Facebook unter Sportregion Stuttgart. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dannchen, eure Debbie.